Pause Talk.
Mein Motto, ich habe da kein Problem mit, wenn ich sage, ich sag denen immer, pass auf, ich mache das so und so, das ist mein Weg. Wenn ihr den irgendwann nicht mehr leiden mögt oder wie auch immer, dann sagt mir Bescheid, kein Thema, dann könnt ihr gerne jemand anderes ausprobieren, bevor man sich hier, sag ich mal, im Streit auseinandergeht. Dann ist ja, ihr könnt gerne wiederkommen.
Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Pro Horse Talk. Ich sitze im schönen Laubach, das ist links von Frankfurt, für alle Laien gesagt, und sitze gegenüber Volker Schmidt. Hallo Volker.
Hallo.
So, wo sind wir hier?
Im Hunsrück.
Im Hunsrück, sehr schön. Ja, deine Anlage, die hast du gepachtet?
Nein, ich habe nur meine Pferde hier eingestellt, ganz normal, okay. Wie jeder andere auch.
Für alle, die Volker nicht kennen, ein Reining-Trainer der ersten Stunde. Ich verbinde dich als erstes mit Cats Coco Dancer.
Genau.
Bei uns auf dem Reitplatz haben wir noch ein Foto. Bist du früher bei uns Training mitgeritten?
Genau.
In Pain Tanks.
Ne? Genau, ja.
Haben wir uns so, also hast du meine Familie so kennengelernt?
Ja, oder? Weil ich ja schon mal für deinen Papa gearbeitet habe, ein paar Monate damals.
Ja, ja. Wann das denn? Das war mir jetzt gar nicht im Bund.
Das war 1900 und, ich weiß gar nicht, 92, 91, 93, in der Richtung.
Siehst du. Da war ich ja noch klein.
Da warst du noch 10. Und da warst du ganz klein, genau. Ja,
sehr schön. Ja, dann fangen wir doch einfach mal ganz vorne an. Wie bist du zum Reiten gekommen?
Boah, ich habe mal in Kanada für Leute gearbeitet, die so Hunting-Outfits haben. Das heißt, wenn die Leute auf die Jagd gehen, gehen die mit den Pferden in den Rockies. Dort habe ich dann als Horse Wrangler gearbeitet. Hab das paar Jährchen gemacht und hab dann irgendwann gesagt, okay, gut, mit Pferden, das gefällt mir. Und hab mich dann weiter entschieden, mit Pferden zu arbeiten.
Hast du was Vernünftiges gelernt vorher?
Ja, ich habe Schreiner gelernt. Was sehr Vernünftiges, was ich heute auch noch so immer ein bisschen nebenbei für mich als Hobby mache.
Ja. Und bist dann ins Ausland und kommst so
genau,
auf die Pferde.
Genau, ja. Hab zuerst Bundeswehr gemacht und nach der Bundeswehrzeit bin ich direkt rüber.
Und da hast du dann gleich Western-Pferde kennengelernt.
Genau, da habe ich direkt mit Western, also nie Englisch geritten vorher.
Ja, ist ähnlich bei mir. Da bist du ja noch eine Generation vor mir. Es war ja in Deutschland damals noch gar nicht möglich, oder? Mit Western anzufangen.
Ja, war ganz schwierig. Also jemand zu finden, der das überhaupt macht, wo man arbeiten kann, gab es ja nur ein paar Ställe in Deutschland, die das gemacht haben.
Mhm. Und dann bist du zurückgekommen und dann?
Naja, dann habe ich mal ein paar Monate für deinen Papa gearbeitet und dann irgendwann... habe ich auch mal, damals gab es noch die Pleckhausener Mühle im Westerwald. Da hat er auch mal ein bisschen gearbeitet und irgendwann habe ich dann gesagt, dann war ich noch mal für 3 Monate in Texas bei dem alten Jack Brainard. Und als ich dann zurückgekommen bin, habe ich mich selbstständig gemacht einfach.
Mhm. Und wo ging es dann los?
Ich habe dann in Köln beim Kumpel von mir, beim Schweinebauer hinterm Hof, habe ich mir einen Reitplatz angelegt. Ganz wilde Sachen und habe dann einfach in so einem Reiterladen, Hottibi hieß der in Köln, und da habe ich einfach eine Annonce ausgehängt, biete Westernreiten an. Und witzigerweise war innerhalb von 3 Monaten, hatte ich ein paar Brittpferde, Reitschüler, hatte am Anfang noch ein bisschen als Schreiner gearbeitet und nach 3 Monaten habe ich dann direkt aufgehört, weil ich so viel zu tun hatte und von da an ging es nonstop los.
Wo sind wir da jetzt Jahreszeiten technisch, so Mitte 90er?
Das war Anfang der 90er. Ich glaube 91 oder 92, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Sind jetzt schon über 30 Jahre her.
Ja, sehr schön. Und dann gab es ja irgendwann das große, irgendwann warst du im ganz großen, wie hieß die Ranch damals? Warst du nicht im großen Trainingsstall?
Nee. Ich war auf der Cold Creek Ranch damals, an der holländischen Grenze. Und vorher war ich im Erlenbusch.
Das
beim
war
Kalles,
bei
genau.
Um die Ecke.
Genau, bei euch um die Ecke. Und ja, und so ging das dann. Dann ging es nach Cold Creek.
Und wann bist du dein erstes Turnier geritten?
Das war auch Anfang der 90er.
Dann gleich Reining? Oder hat
genau, das war mit Reining, habe ich direkt angefangen. Immer, zwar auch noch hier und da bei euch, damals gab es ja diese Hill Country Circles. Habe dann auch mal einen Trail oder einen Blecher mitgeritten mit irgendwelchen Pferden, so ganz normale Geschichten halt. Aber schon immer 80-90% Training halt. Ne?
Sehr schön. Und was war so, gibt es Pferde aus deiner Vergangenheit von früher, wo du sagst, von denen hast du echt viel gelernt oder denen hast du viel zu verdanken?
Naja, mein erstes großes Pferd war Puruchik. Und das war ein Pferd aus USA, der lief da schon. Da hatte Bob Eveler viel also war, glaube ich, Dritter auf der World Show mit dem in der Junior Reining. Aber der war halt so nach heutigem Standard schon, wie man das so schön sagt, ganz schön über die Uhr. Mhm. Wusste ich damals nicht, blauäugig wie man ist, haben wir den dann, hat der Kunde mir den dann gekauft. Ich habe mir den ausgesucht, weil der lief damals auf der Lazy E Ranch damals in Oklahoma. Heute weiß man, dass natürlich da nicht immer alles so sauber ist, abgelaufen ist, wie es sein sollte, weil er war stockebrav, schnurrte wie ein Uhrwerk, loser Zügel. Und als er natürlich dann zu Hause war an der ersten Show, das war damals auf der Jom Ranch, dann geht man in die Prüfung rein und hat auf einmal 300% ein anderes Pferd. Aber nichtsdestotrotz habe ich von dem extrem viel gelernt, habe auch sehr viele, wie du da gesehen hast, die Trophys, sehr viele Trophys mitgewonnen und habe natürlich davon profitiert, ne?
War ein Smart Chicolena, so ein
Pferd. Ja, genau, ein direkter Smart Chicolena. Ne? War ein Phänomen, das Pferd. War nicht einfach, weil er natürlich sehr viel durchgemacht hatte, aber ich hatte halt mit meiner Art, wie ich halt trainiert habe, einen Draht zu ihm gefunden und es war dann zum Schluss so, dann hat man den 3 Monate auf der Wiese, hab den von der Wiese geholt, eingeladen, bin aufs Turnier gefahren.
Aber im Nachhinein war es ja wahrscheinlich, dass du von ihm sehr viel gelernt hast, weil er schwierig war, oder?
Genau, weil er schwierig war, habe ich sehr viel gelernt von ihm. Ich musste lernen, herauszufinden, wie die Pferde funktionieren, wenn sie halt showsmart sind. Wie präpariere ich sie zu Hause? Was mache ich, damit das langfristig besser wird? Mhm. Ja, und das hat mir natürlich für meine Jungpferde weiter zu trainieren sehr viel gebracht.
Mhm. Und war der Catskeck Coco Dancer davor oder danach der Painter?
Der war schon davor.
Davor.
Das war davor, ja.
Und dann hast du dich auch auf NHA spezialisiert, das kam ja erst damals. Also ganz am Anfang Konnte man ja nicht nur NHA reiten.
Nein, oder? Das war, NHA war ja auch noch so ein bisschen auch in den Kinderschuhen, da hat man halt viel EWU geritten. Mhm. AQHA, EWU, das war halt überwiegend das, was man da reiten konnte. Ne?
Was waren so die großen Turniere früher für dich?
Naja, war die German Open, die war damals in Münster. Dann hatten wir auch die Rheinland-Meisterschaften von der EBU. Das war halt auch immer ein Highlight für mich, diese Geschichten. Aber das fing dann auch so immer an mit der Enrich A, wie der Slide-In beim Roger Kupfer oder so. Das waren halt dann, irgendwann hat sich das Blatt ein bisschen gewendet. Und weil die Reiner im Stall mehr wurden und das Interesse von mir natürlich auch größer wurde, mehr über Reining oder Reining zu reiten, bin ich dann halt auch mehr auf NRHA-Turniere und das EWU wurde dann halt immer weniger für mich.
Was war denn damals der große Preis von Bremen? War das ein NRHA-Turnier oder war das
die Bremen war eigentlich alles. Das war AQHA. Da war auch NRHA immer eine große Trophy dabei, aber überwiegend AQHA. Ne?
So die Jump Ranch gab es früher, war auch AQHA.
Das war AQHA, ne? Genau. Das war eigentlich alles AQHA, Jump Ranch immer.
Der NHA ist eigentlich richtig groß geworden, als Kreut kam, oder?
Ja, so Mitte der 90er, 95. Als Kreut kam, da hat sich natürlich für die NHA vieles verändert. Ne? Das hat natürlich einen Riesenschub gegeben. Ne? Mhm. Weil er natürlich die Möglichkeit mit der Anlage, die größeren Turniere besser abzuhalten. Ne?
Mhm. Und was fasziniert dich so am Reining-Reiten? Also was hat dich früher fasziniert und was tut es heute noch, dass du es immer noch machst?
Naja, das ist ja immer noch, ein Reining-Pferd muss ja halt, sag ich mal, schnelle Manöver ausführen, aber mit so wenig wie möglich sichtbaren Hilfen zu sein. Ne? Also ich sage immer, deine Hand ist wie das Joystick und das muss halt funktionieren. Mhm. Aber die Balance zu finden zwischen Respekt und Vertrauen, dass die Pferde dabei keine Angst kriegen, weil wenn ein Pferd aus dem Stand einen Rollback machen muss, der plus eins, plus anderthalb sein soll, dann muss das, was wir immer sagen, das Moped ganz schön zünden. Aber es darf natürlich nicht die Zündschnur, ne, überreißen, indem es dann vor lauter Panik das macht. Ne? Mhm. Das ist das Interessante an der ganzen Geschichte halt. Ne? Man muss da eine Balance finden, zwar Tempo reinzubringen, aber immer noch die Kontrolle zu behalten und das Vertrauen nicht zu verlieren. Mhm. Gegenüber einer Rennschreiding oder so. Ne? Das ist natürlich vom Tempo, ich sag mal, im Level 4 Bereich oder selbst Level 2 und 3 Bereich bei der NRHA, da ist schon gegenüber vor 20 Jahren schon ein Riesenunterschied. Ne?
Man sagt ja auch, dass ein Pferd 2 bis 3 gute Läufe im Jahr nur hat und der Rest ist Schulen. Stimmt das?
Genau, das stimmt eigentlich schon. Ne? Also 2 bis 3 gute Ritte im Jahr und man sagt auch, jedes Pferd hat nur eine begrenzte Anzahl an guten Ritten. Der eine hat vielleicht 10 und der andere hat vielleicht nur 2. Mhm. Ne? Und die muss man dosiert einsetzen. Das ist die Kunst. Mhm. Ja? Und das macht das Ganze natürlich schwierig. Ne?
Was Was sagst du denn zu, also einmal zu dieser sportlichen Entwicklung, also Vergleich Turniere früher zu heute? Es ist natürlich viel mehr spezialisiert. Was ist da für dich der massive Unterschied, so 10, 15 Jahre zurückgesehen?
Also es ist, wenn ich das so ein bisschen vergleiche, früher hatte man um Turnier, war auch noch ein bisschen in Anführungsstrichen dieser Spaßfaktor vom Kunden aus. Ne? So ein bisschen da die Feier danach, an der Bar sein, bisschen klar, jeder wollte auch Erfolg haben und so. Das war, ich sag mal, nicht immer so 100% im Vordergrund. Ne? Heute ist es natürlich klar, wie in jedem Spitzensport, wo mehr Geld zu gewinnen ist, ist die Konkurrenz größer, der Druck wird größer. Das Kommerzielle steht ein bisschen mehr im Vordergrund.
Also leistungsorientiert.
Ja, genau. Es ist mehr leistungsorientiert. Klar, Konkurrenz belebt die Geschäfte. Es ist auch gut, dass jetzt, sag ich mal, das Preisgeld nach oben geht. Dann kann man natürlich auch als Reiter, als Trainer, der, wenn man da vorne mit dabei ist, kann man auch ein bisschen mehr Geld verdienen im Verhältnis zu früher.
Ja, also.
Also nicht nur vom Reiten dann. Ne?
Ja, also ich bin ja EWU-Reiter und außer der Jungpferde ist gar kein Geld. Deswegen für uns als Trainer, wir machen es mit der Pferdeausbildung etc. Davon leben wir. Von Turnieren können wir fast gar nicht leben. Kannst du als NHA-Reiter auch von Turnieren leben?
Zurzeit nicht mehr. Früher, klar, habe ich mehr gewonnen. Da war es natürlich lukrativer. Aber nur, also da müsste man schon, also ich sage ganz, da muss man unter den Top 5 sein. Ne? Da musst du vorne dabei sein, dass du sagst, okay, dann musst du aber auch sehr viel unterwegs sein. Sehr viel.
Also ist zu Hause der normale Trainingsbetrieb schwer zu erhalten, da brauchst du sehr gute Co-Trainer, ne?
Genau. Das wird schwierig. Also auf der einen Seite ist es immer schön, wenn man dann sagt, boah, man kann viel unterwegs sein, man hat ein paar gute Pferde und man kann da, wenn man in der Platzierung schön gut dabei ist, man nimmt immer schöne Schecks mit nach Hause. Aber den Preis, den du zahlst, ist natürlich, du bist wenig zu Hause und dann brauchst du jemanden zu Hause, der auch natürlich für die Zukunft weiter trainiert. Einen guten Co-Trainer, der die Jungpferde weiter trainiert, am Stand hält oder sogar verbessert. Und da, das wird dann schwierig.
Wie viele Turniere machst du im Jahr heute? Also mittlerweile?
Naja, es sind manchmal sind es schon 10 Turniere im Jahr.
Hauptsächlich Kreut, oder?
Ja, Kreut, Mooslag hin und wieder. Ich habe jetzt dadurch, dass ich ein bisschen in der Nähe jetzt von Holland, von Pols bin, fahre ich jetzt öfters nach Holland. Ne?
Ja, sehr schön. Und wie sagst du, haben sich die Reining-Pferde verändert zu früher? Also die Pferde an sich, die Zucht?
Ja, die ganze Zucht hat sich verändert. Wenn man überlegt, sag ich mal, bis zu Ende der 90er Jahre hat man eigentlich fast 90% nur Zuchtstuten im Cutting-Bereich genommen. Da gab es ja ganz, ganz selten, dass Stuten für die Reining irgendwo im Finale einen Showrekord hatte, im oberen Bereich. So, und da hatte man natürlich überwiegend die Cutting-Blutlinien drin. Das heißt, die waren schmaler Hals, bisschen mehr aufgerichtet, war ein bisschen sensibler und. Mhm. Das hat sich natürlich mit Wimpy, Gunner oder so komplett geändert. Mhm. Na, die Zucht, das sind ja ganz andere Typ Pferden. Die sind tiefer angesetzte Hals, sie laufen viel flacher. Das ist eine ganz andere Manier im Verhältnis vor 20, 25 Jahren. Ne?
Aber da sind wir ja schon mal ein schönes Beispiel. Ich persönlich finde, dass Wimpy und Gunner zwei Top-Hengste sind, aber ja sehr unterschiedlich, oder? Kannst
ja,
du ein
klar.
bisschen sagen, wie die Stempel in deiner Meinung nach?
Naja, der Gunner ist halt so, da weißt du ganz genau, der stoppt und dreht immer.
Manöverstark.
Also manöverstark. Grundgaloppade ist beim Gunner, ich sag immer, 70% von denen haben gerne ein bisschen Probleme in der Speed Control, weil die sind so schnell mit der Hinterhand weg beim Speed Control, das ist also sehr, sehr, wenn er nicht ein sehr guter Beweger ist, dann muss man da höllisch aufpassen.
Dann ja. braucht man die großen Hallen.
Genau. Wenn man dann in die kleine Halle kommt, muss ich ein bisschen annehmen und reinlenken, dann ist der, wenn man Pech hat und hat das Timing verpasst zwischen Hand und Bein, dann ist man sofort in einem Break of Gate drin. Also das ist sehr große Gefahr.
Ja, ich übersetze das mal einmal kurz für alle, die nicht wissen, was du meinst. Die Gunner haben eine sehr große Galoppade und einen sehr schwachen Takt. Ich sage immer, die laufen wie ein Traktor. Ist jetzt hart und in Schubladen gesagt, aber deswegen auf großen Hallen fällt das nicht auf. Aber wenn die gesetzt im kleinen, ruhigen Sprung laufen sollen, fällt das sehr auf, dass die sind.
Ja.
Aber dafür sind die halt auch sehr druckresistent. Ne? Die kannst du ganz gut an- und ausmachen, wenn man das so nennen möchte. Ne?
Genau, man kann sie an- und ausmachen und es ist halt so, wenn du runtergaloppierst im Rundown, egal wie schnell du bist, wenn du den vorne aufnimmst, du weißt, der will mit der Hinterhand abknicken. Mhm. Du musst den nicht zum Stopp hinreiten, das Timing passen und und. Das ist bei einem Gunner, ich sag mal 70-80%, ist es eigentlich fast egal. Mhm. Und das ist genauso mit dem Spin. Die sind so gut in der Schulter, ob der Kopf ganz oben oder unten ist, die machen keine Knoten da drin. Mhm. Ganz selten mal. Ne? Mhm. Also das ist wieder der Vorteil, der überwiegt, warum der Gunner in der Zucht sich so durchgesetzt hat. Mhm. Persönlich, wie du schon gesagt hast, ist die Grundgaloppade für mich viel zu schwach gewesen. Mhm. Aber fängt an, mehr und mehr, sagen wir mal, weniger direkte Gunners zu geben. Ne? Das ist schon mal, finde ich, immer gut, weil das doch ein bisschen zu schwach war in der Galoppade. Ne? Mhm.
Dann erzähl ruhig zum Wimpy, was du da meinst.
Naja, Wimpy ist immer sehr oft dann groß und schwere Pferde gewesen, die auch viel Druck ausgehalten haben. Mhm. Das war denen ihr Vorteil. Ne?
Also sehr trainierbar.
Ja. Genau, trainierbar. Und auch hier ist wieder, die sind da beide super vermarktet worden in den USA. Mhm. Und das hat denen natürlich super geholfen. Ne?
Ja, ich habe Wimpy tatsächlich mal reiten dürfen. Wir sind über diese Ranch gelaufen und der Mexikaner galoppiert den da rum, der den bewegt hat, gefragt, ob ich ihn reiten will. Und es war natürlich ein Traum von einem Pferd von der Optik, ne? Palomino.
Genau, ja.
Aber ich habe das Gefühl, die gehen zurück zu Hollywood Dunnets, Magicolina und Shining Spark wieder ein bisschen, oder?
Ja, ein bisschen jetzt auch mal Top Service ist oft wieder, wird noch gerne eingekreuzt. Und weil irgendwann ist natürlich, weil es viel zu viel mit diesen zwei Linien gezüchtet worden. Du weißt ja heute schon gar nicht mehr, Spooks Gotta Be, Spooks Gotta Gun. Irgendwo ist immer ein Gunner oder sonst irgendwas mit drin. Mhm. Welche Stute willst du dann nehmen? Da hast du eigentlich nur noch eigentlich alte Linien, wo du sagst, okay, die kannst du jetzt reinkreuzen, ohne dass du zu eng wirst. Mhm. Na, und das ist ja auch wieder gut so. Ne? Man muss ja irgendwann mal auch von einer Linie wieder wegkommen.
Mhm. Was ist so deine Lieblingslinie?
Habe ich gar keine.
Hast du gar keine?
Mir ist das, ich sage immer, wenn einer anruft und mir sagt, er hat da das Pedigree, sage ich, ja, alles gut und schön, aber auch hier gibt es gute und schlechte Beispiele. Ne? Das ist ja, wenn ein Hengst 200 Stuten im Jahr drüben deckt, dann sind ja nicht 200 Stuten gut oder schlecht. Mhm. Selbst von den Top-Hengsten sind mit Sicherheit 30 drunter, wo du sagst, die kannst du dann immer für Freizeitreiten gebrauchen. Mhm. Die gehen dann irgendwo nach Mexiko oder Brasilien, die dann keiner sieht. Mhm. Ne? Also von daher ist das Pedigree für mich persönlich, also lege ich null Wert drauf. Und mir ist das egal. Ich probiere den aus und wenn er mir gefällt oder ich sage, oh ja, wenn er Talent für mich hat, dann ist das, ich habe die dollsten Dinger schon erlebt.
Mhm. Theorie und Praxis, ne?
Genau.
Ich sage immer aus Spaß, da müssen ja die Kinder von Andrew Agassi und Steffi Graf Tennisprofis sein.
Genau, und selbst Vollgeschwister, ein World Champion oder der Vollbruder zu Smart Chicolina, den hat Todd Bergen versucht zu showen, ganz okay, aber nie so das, was Smart Chicolina selber gemacht hat. Also da siehst du schon.
Was sagst du denn zu Talent und Interieur? Was ist wichtiger? Ich meine, das glaube ich, für einen Spitzensport ist natürlich Talent extrem wichtig, gerade Level 4, das ist das höchste Level. Und für die Non-Pros ist vielleicht das einfach zu bedienende Pferd besser?
Naja, es ist immer die Frage, ich sag mal, was will der Kunde haben? Welche Ziele setzt er sich und sagt, pass auf, ich bringe dir jetzt das Pferd und das stelle ich mir vor. Mhm. Ich will jetzt ein Top-Spitzenpferd haben für einen Turniersport oder ich will für meine Frau, die anfängt, ein Pferd haben, was zuverlässig ist. Mhm. Na, und da muss man dann unterscheiden und muss sagen, okay, dementsprechend trainiere ich und dann frage ich auch die Anforderungen danach.
Ja, im Endeffekt muss man ja jedes Pferd eigentlich mal 6 bis 12 Monate reiten, um ein Gefühl für zu kriegen, wo die Reise hingeht, oder was sagst du?
Ja, ich sage immer zwischen 6 und 8 Monaten und nach 8 Monaten kannst du schon sagen, okay, wo geht die Reise hin? Hat er jetzt Talent oder braucht er noch ein bisschen? Es gibt ja auch viele Pferde, die am Anfang ein bisschen Probleme haben, aus irgendeinem Grund auch immer. Aber wenn man ihnen dann Zeit gibt, sind die sogar teilweise hinten raus besser im Verhältnis zu die in den ersten 5, 6 Monaten sich super angeboten haben. Mhm. Und dann irgendwann sagen die, halt bis hierhin, stopp und nicht weiter. Mhm. Also es ist schwer zu sagen, meiner Ansicht nach, dass man nach 6 Monaten schon sagen kann, das ist jetzt ein Level 4 oder ein Top-Open-Pferd oder das ist nur ein Freizeitpferd. Mhm. Wird schwierig. Wie du schon sagst, also man sollte schon 6 bis 12 Monate einkalkulieren, um einfach nicht nach 6 Monaten so viel Druck machen, um zu sagen, pack das oder pack das nicht. Aber auch da ist wieder Kommunikation, Trainer, Besitzer, Absprache. Was wollt ihr? Was stellt ihr euch vor? Welchen Weg wollt ihr einschlagen? Kann ich als Trainer das verantworten? Kann das mit meinem Gewissen oder ja oder nein? Ne?
Ja, ist auch eine Frage der Erwartung und eine Frage der Entwicklung, wie du sagst. Manche Pferde werden besser, wie man denkt, und manche, da geht es gar nicht weiter. Ne? Also man muss dann echt gucken, wie es ist. Ne?
Genau, das ist ja für mich persönlich, was ein Trainer ausmacht, oder vielleicht bin ich auch zu oldschool für, keine Ahnung, aber das ist, was ich unter Training verstehe.
Was hast du denn da für ein Learning? Also ich persönlich finde, es ist ja wirklich ein großer Prozess als Trainer, diese Kommunikation zu lernen. Ne? Ab wann sage ich dem Kunden, ist gut genug oder nicht? Oder sage ich ihm, ihr braucht mehr Zeit oder nicht? Das ist ja schon ein langer Weg, bis man diese ganze Kommunikation, wie spreche ich mit dem Kunden, was spreche ich an, wann spreche ich was an, das ist schon ein Prozess, oder?
Genau, das ist so, auch da brauchen wir ein bisschen Fingerspitzengefühl, weil jeder Kunde ist ja auch ein bisschen anders. Der eine ist schnell aufbrausend, der andere hat eine lange Schnur, einen langen Geduldsfaden. Also da ist schon viel Kommunikation, sage ich mal, nötig. Weil in der heutigen Zeit ist natürlich über Facebook, Internet, Social Media die Beeinflussung des Kunden von außerhalb sehr groß. Positiv oder negativ. Ne? Und da ist natürlich, sollte man schon, ja, funktioniert nicht immer, weißt du selber. Manchmal ist es halt so. Aber da, man muss drüber reden.
Ja, man muss ein Vertrauensverhältnis schaffen. Ich sage immer, wenn ihr mir nicht vertraut, ist kein Problem, dann sucht euch einen Trainer, dem ihr vertraut, wo ihr denkt, der macht das so, wie ihr das gern hättet.
Ne? Genau, also, genau. Das ist eigentlich so auch mein Motto. Ich habe da kein Problem mit, wenn ich sage, ich sage denen immer, pass auf, ich mache das so und so, das ist mein Weg. Wenn ihr den irgendwann nicht mehr leiden mögt oder wie auch immer, dann sagt mir Bescheid, kein Thema, dann könnt ihr gerne jemand anderes ausprobieren, bevor man sich hier, sag ich mal, im Streit auseinandergeht. Das ist ja, ihr könnt gerne wiederkommen. Ich sage immer, das ist wie, heute geht man zu McDonald's, nächste Woche zu Burger King. So ist es einfach. Wir sind Dienstleister. Ja. Also, und ich kann nur das anbieten, wie ich das verantworten kann. Mhm. Und wenn dir das nicht mehr gefällt, dann okay, kein Problem.
Ne? Hast du denn mal die Erfahrung gemacht als junger Trainer, dass du dich versucht hast, für den Kunden zu verbiegen und das hat nicht funktioniert?
Nee, habe ich glücklicherweise noch nie gemacht. Bin immer da auch gerne mal angeeckt. Aber bin immer sehr meiner Philosophie oder unserem Motto sehr treu geblieben. Habe mich also nie drücken lassen und habe dann immer gesagt, okay, gut, kein Thema, kannst du gerne woanders hingehen. Und die, ich muss natürlich dazu sagen, die es dann ausprobiert haben, die meisten sind zurückgekommen. Weil für das, was sie wollten, dieses Schnelle mit viel Druck oder wie auch immer man das nennen mag, da brauchen wir schon ein sehr spezielles Pferd. Und wer hat das schon? Der dieses einer von 1000 aushält, der diesen Druck in der kurzen Zeit und Erwartungsdruck und.
Das finde ich ja persönlich, also ich finde Training reiten toll. Mir persönlich ist alles ein Tacken zu früh. Dir ja auch, du reitest ja auch nicht mehr viel für Tutti, eher Derby und so, oder?
Genau, also ich reite schon für Tutis, aber Pferde müssen es anbieten. Also ich mache es immer davon abhängig, ob ein Pferd das aushält, diesen Futurity-Lauf, dieses Turnier, um danach nicht zu sagen müssen, oh je, den müssen wir jetzt verkaufen. Das war die zwei Ritte, die eigentlich im Leben nur noch da waren. Ne?
Weil es ist natürlich schon, die modernen Trainingpferde können stoppen und drehen. Also die wollen das ja auch.
Genau,
das aber die müssen auftrainiert werden, die brauchen Zeit, die brauchen optimale Bedingungen, die dürfen keine schlechten Erfahrungen machen, die müssen wachstumstechnisch sehr optimal sein. Ne? Und da gibt es ja auch Talentierte, wo du selber sagst, die brauchen ja länger.
Genau.
Ne? Und weil Stoppen und Drehen, wenn die auftrainiert sind und die Kraft haben, sind die ja dafür gezüchtet.
Genau, das ist ja, wenn du die heutige Zucht über die Gunner-Linie oder wie auch immer, wenn du die Fohlen schon auf der Wiese siehst, wenn die da an den Berg runterlaufen und laufen Richtung Zaun, da siehst du schon genau, wer die Hinterhand einsetzt von Natur aus oder wer voll auf die Vorhand fällt, wie die Pferde schon über die Wiese galoppieren. Das ist schon eine andere Nummer im Verhältnis vor 20, 30 Jahren.
Ne? Ich sag mal, bei manchen Rennern ist ja fast Tierquälerei, wenn du keine zumindest normale Eisen hinten drauf machst, damit die beim Runterschalten in den Boden gehen können, weil die das ja so anbieten, dass sie sonst jedes Mal einen Schlag in den Rücken kriegen und dafür bestraft werden.
Ich hatte schon Jungpferde, Zweijährige, die wir angeritten haben, die musste ich nach 6 Wochen schon Eisen drauf machen, weil wenn du da ein bisschen rumgaloppiert bist, wolltest du nur Schritt gehen. Dann hat er schon so die Hinterhand eingesetzt und ist dann jedes Mal hängen geblieben, dass die Verletzungsgefahr hinten mit Überstreckungen und Schwellungen und da waren. Ne? Und da musste ich schon Eisen drauf machen, weil einfach...
Um es ihm möglichst angenehm
zu machen. Genau, weil sonst letztendlich fügen wir dem Pferd dann Schaden zu. Wir helfen ihm ja nicht, sondern das wäre dann nicht optimal. Ne?
Was sagst du so, warst du mal NHA-Präsident?
Nee, Gottes Willen.
Okay, aber Weltreiterspiele warst du.
Ja, das war ich schon ein paar Mal.
Vielleicht willst du da noch ein paar Sachen zu sagen. Das war ja eine schöne Geschichte. Es war ja toll, dass wir dabei waren. Das ist ja leider Geschichte, aber ich fand es toll, dass die Westernreiter da ein Teil von sein durften.
Ja, es war eine tolle Geschichte. Es war eine gute, gute Werbung für uns. Aber man hat da langfristig gesehen, dass die FN auf den großen Turnieren wie Weltreiterspiele, ja, wir waren mehr geduldet wie alles andere.
Okay.
Das war schon mehr Belächelung wie alles andere.
Ne? Ja, das ist ja generell, finde ich, mit unserem Sport ein bisschen schwierig, dass wir immer noch sehr belächelt werden. Obwohl in der Reining ja wirklich Geld ist, Punkt 1. Und Punkt 2 haben wir ja unsere Kunden und unser Klientel. Und auch wir gymnastizieren und reiten ordentlich und haben ein System und sind eben nicht Cowboys, die den ganzen Tag Line-Dance machen, sage ich immer. Ne?
Ja, aber es war viel Konkurrenzdenken da. Die hatten vielleicht, keine Ahnung, vielleicht zu viel Angst, dass Kunden abspringen, was totaler Quatsch war. Nicht ein einziger Dressurreitkunde, sage ich mal, Pferdebesitzer von teuren Pferden ist, also ist keiner von abgesprungen. Vielleicht 1%, wenn überhaupt. Ne? Aber von daher, aber vielleicht war es.
Ich denke, dass wir im Breitensport viel Zulauf haben, weil viele aus dem Klassischen kommen.
Genau,
die Pferde werden immer schwieriger, größer und elastischer. Und die wollen entspannt ausreiten und da bist du bei uns. Und da empfehle ich allen Reiner, weil ein gut ausgebildeter Reiner läuft gut einhändig, hat eine gute Bremse, ist einfach zu bedienen. Ist oft, gerade so Reiner, die vielleicht für den großen Sport nicht geeignet sind, für Freizeitreiter die optimalen Pferde.
Genau, wenn die relativ eine gute Ausbildung haben, sage ich mal, und vielleicht ein bisschen den Turniersportdruck nicht ganz so standhalten, heißt das aber lange noch nicht, dass die zu Hause nicht funktionieren. Im Gegenteil, das können der zu Hause die besten Pferde sein, weil einfach diese Rittigkeit, die du einen guten Reiner reinbringen musst, jedem Anfänger helfen kann. Selbst wenn er nur ins Gelände geht, du musst an der Pfütze vorbeigehen, musst durch zwei Stangen durch, weil der Weg abgesperrt ist, musst ein bisschen die Hüfte verschieben können. Das hilft dir schon, selbst als Freizeitreiter sicher von A nach B zu kommen.
Ja, und sie bremsen sehr gut und sie lenken sehr gut. Das sind so zwei simple Sachen, die auch dann einhändig funktionieren. Und ich habe viele Leute, die aus dem Klassischen kommen, entspannt ausreiten wollen und sich einen guten Trainer leisten. Was gibt es Schöneres für das Pferd, ne?
Genau,
das viel ausgeritten wird.
Genau,
also, ist auch eine schöne zweite Karriere dann. Sehr schön.
Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro Horse Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten bei Instagram, Facebook oder unter leckebusch.com. Thanks for listening. Pro Horse Talk.